SWR 2 Treffpunkt Klassik extra.
Dazu begrüßt sie Dagmar Munk. Gast im Studio ist heute der Musiktherapeut, Musiker, Liedermacher und Buchautor Wolfgang Bossinger. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich, da zu sein.
In den nächsten 90 Minuten wird es vorrangig um das Singen gehen, genauer gesagt um die heilende Kraft des Singens. Das ist der Titel Ihres Buches und der Inhalt Ihrer therapeutischen Arbeit. Mitgebracht haben Sie Musik, die einiges über Ihre Biografie verraten wird, denke ich. Ein bisschen klassische Musik, aber auch die Purple, McLachlin, Santana, André Heller sind vertreten. Und natürlich wollen wir hören, wie heilsame Lieder klingen. Womit fangen wir denn an?
Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Stück Adelita von Francisco Tárrega, ein Stück für Gitarre. Ich selber habe so im Alter von 13 Jahren begonnen, Gitarre zu spielen und das Stück hat mich einfach sehr angesprochen. Da steckt sehr viel Seele drin, eine sehr schöne Melodie und Tárrega war auch ein bedeutender Gitarrenkomponist und Gitarrenspieler und ja, ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Stück.
Das war die kleine Adelita, eine Mazurka für Gitarre, gespielt von Narciso Yepes von Francisco Tárrega. Wolfgang Bossinger, Sie haben diese Musik gespielt, als Sie so 13, 14 waren. Das heißt, Sie sind mit der Gitarre aufgewachsen.
Ja, ab meiner Jugendzeit, würde ich sagen. Und die Gitarre ist für mich so ein Stück weit auch wie ein Begleiter geworden durch das Leben und mittlerweile seit über 40 Jahren. Also ich finde es auch ganz schön, wie da so die Beziehung auch wächst zu so einem Instrument und wie ganz viele Lebenserinnerungen dann damit verknüpft sind, wenn man mit Menschen zusammen singt an unterschiedlichen Orten.
Also am Anfang waren es ja wahrscheinlich eher die Freunde, aber dann haben Sie Musiktherapie studiert. Das gab es damals, glaube ich, nur in Heidelberg. Ich darf sagen, Sie sind Jahrgang 60. Man konnte es, glaube ich, nur in Heidelberg studieren. Das war ein neuer Studiengang.
Als Vollzeitstudiengang gab es das nur in Heidelberg und es gab dann noch in Wien einen Studiengang. Genau, und das war sozusagen damals noch ein Modellstudiengang, also eigentlich so eine richtige Pionierzeit, wenn man so will. Das war auch sehr, sehr spannend für uns alle, einschließlich den Dozenten, dass man wirklich so etwas Neues geschaffen hat. Und die Musiktherapie insgesamt ist ja eine relativ neue Richtung, therapeutisch gesehen, die eben so ab den 80er Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.
Hat Sie das schon immer gezogen, mit anderen zusammen irgendwas zu bewirken?
Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal habe ich einfach diesen Wunsch gehabt, mit der Gitarre zu spielen. Das hat verschiedene Hintergründe gehabt. Zum einen fing es dann auch schon an, dass ich mich für Rockmusik interessiert habe. Das war neben diesem Klassischen, was man ja gerade gehört hat. Da hat es mich sehr hingezogen. Das war, glaube ich, so dieses Ekstatische in der Musik, dass da einfach sozusagen völlig neue Dimensionen klanglich erlebbar geworden sind und vielleicht auch das Gemeinschaftsgefühl, das damit verbunden ist, eben bei sowas, was man ja kennt wie bei Woodstock oder bei Festivals. Und dann, dass eben viele Menschen zusammen tanzen, singen, sich begeistern, das hat mich sehr angesprochen. Ich habe, glaube ich, noch nicht zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie so ein Ziel verfolgt, dass ich gesagt habe, ich schlage jetzt einen Weg in die Richtung so ein.
Die Musiktherapie war ja auch erstmal eine Therapieform, die mit Instrumenten zu tun hatte, gar nicht unbedingt mit dem Singen.
Also in der Musiktherapie hat das Singen eigentlich über lange Zeiträume eher ein Schattendasein geführt, was aus meiner Sicht sehr bedauerlich ist, weil man könnte ja auch sagen, der Gesang und die eigene Stimme, das ist das, was wir von Geburt an mitbekommen haben. Ja, das fängt mit dem ersten Schrei nach der Geburt an und Babys kommunizieren sofort über stimmlich lautlichen Ausdruck, ihre gesamten Emotionen, Befindlichkeit. Also die Stimme ist eigentlich sozusagen unser Instrument, das wir mitbekommen haben. Allerdings halt auch sehr, sehr nah und sehr persönlich. Das ist ein Grund, warum viele Menschen so eine gewisse Scheu auch haben, sich stimmlich auszudrücken. Also die Angst, ich singe falsch. Also das Traumatisiertsein durch Singen, das sind ja 50-70% in der Bevölkerung. Eben, glaube ich, durch dieses Nahe und auch, dass man dadurch sehr verletzbar wird. Also wenn jemand sagt, du kannst nicht singen, dann erleben wir das gewissermaßen fast als Verletzung unserer eigenen Person, weil die Stimme Teil unseres Seins eben auch ist.
Aber therapeutisch müsste man doch sagen, genau das, was nahe ist, hätte man doch als erstes einsetzen müssen, nämlich die Stimme und nicht die Instrumente.
Sehe ich auch so. Also ist eine interessante Frage, was sozusagen dafür die Hintergründe waren, dass das nicht in dem Maße geschehen ist. Ich würde mal sagen, in Deutschland, in meiner Wahrnehmung, war in der Musiktherapie eine sehr starke Bemühung, dass Musiktherapie überhaupt anerkannt wird, also wissenschaftlich, therapeutisch und vor allem als eine Art psychotherapeutische Behandlungsmethode, also nonverbal, schwerpunktmäßig, eben, dass man mit Improvisation arbeitet. Also für manche Hörer, die jetzt da vielleicht nichts damit anfangen können, also das läuft tatsächlich so, dass man in einer Einzeltherapie mit dem Klienten zusammen improvisiert. Also jemand kann sich ein Instrument aussuchen, das einen anspricht, oder in der Gruppe auch. Also jeder kann dann schauen, man kommt in einen Raum, wo, ich würde mal sagen, Instrumente der ganzen Welt versammelt sind, von Afrika bis China. Und das ist schon unglaublich spannend. Wo zieht es mich hin? Also zieht es mich jetzt zu einem chinesischen Gong mit einem Meter Durchmesser oder zu einer afrikanischen Trommel oder zu einer Leier, mit der ich ganz zarte Töne machen kann? Allein dieser Prozess schon hochwirksam, weil ich innerlich spüre, womit komme ich in Resonanz.
Wir gehen nochmal zurück zu dem Ekstatischen. Sie haben gesagt, das war die eine Seite, die wir gehört haben mit Tarega, dieses ganz Zarte. Aber es ist natürlich auch toll, wenn es richtig rockt. Und das ist Ihr nächster Wunsch. Sie haben wahrscheinlich als Vorbild Ritchie Blackmore gehabt, den Gitarristen von Deep Purple.
Ganz genau. Und das war wirklich so, dass ich mich dann mit Gitarrenunterricht begonnen habe. Ich komme aus Memmingen im Allgäu. Das war relativ schwer in so einer Stadt, einen Gitarrenlehrer zu finden, der zum Beispiel Rockmusik oder sowas kann. Aber ich bin tatsächlich in die erste Stunde, damals hatte ich diese Platte entdeckt, Stormbringer von Deep Purple, und ich hatte dann schon die Noten auch und habe praktisch das Notenbuch mitgebracht und dann dem Lehrer gesagt, das möchte ich lernen.
Da konnte der Lehrer nicht anders. Ja, jetzt hören wir hier das Original. Ein Gruß aus Ihrer Jugend, Wolfgang Bossinger, Stormbringer von den Deep Purple. Wie ist denn das, wenn Patienten kommen? Jeder hat doch seine eigene Lieblingsmusik. Also der eine bringt Deep Purple und der andere bringt, was wir vorher gehört haben, Adelita.
Ganz genau. Das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt in der Musiktherapie. Man unterscheidet ja zwischen aktiver Musiktherapie, wo man sozusagen selber spielt mit Instrumenten, und rezeptiver, obwohl das durchaus auch innerlich sehr viel Aktivität dabei da ist. Aber das heißt, man hört Musik, lässt Musik auf sich wirken. Und am interessantesten ist es natürlich immer dann, wenn jemand Musik mitbringt, die für ihn eine besondere tiefe Bedeutung hat. Weil man könnte sagen, in der Musiktherapie geht man davon aus, dass Musik sich wie ein roter Faden durch unsere gesamte Sozialisation zieht. Also wir sprechen auch von der musikalischen Sozialisation, und dass Musik uns von Geburt an eben prägt, unterschiedliche Klangeindrücke. Also das kann anfangen damit, wenn mein Vater Jazzpianist ist oder in einer Blaskapelle spielt oder meine Mutter Sängerin oder was auch immer, dann bin ich natürlich völlig unterschiedlichen Eindrücken ausgesetzt. Und die gesamte Lebensgeschichte verknüpft mit Erfahrungen im Zusammenhang mit Musik, oder andersrum gesagt, sind oft musikalische Erfahrungen besonders emotional bedeutsam. Und wir wissen auch aus der Gehirnforschung, dass vor allem Erinnerungen oder Dinge in Erinnerung bleiben, die besonders emotional kraftvoll sind. Also wenn man an sowas denkt wie Musik bei der Hochzeit zum Beispiel, Ave Maria unmittelbar nach dem Ja-Wort, das ist pure Absicht, ritualtechnisch gesehen, nämlich damit man diesen Moment nie vergisst, diesen Moment des tiefen Berührtseins. Deswegen wird eben Musik eingesetzt. Auch bei zahllosen Naturvölkern und Ritualen kann man immer finden, dass auf dem Höhepunkt wichtiger Rituale Musik eine ganz zentrale Rolle spielt.
Das ist eben das Hören von Musik und dieses Selbstmachen von Musik. Also wir hatten es schon mit Instrumenten. Die Patienten suchen sich dann auch Instrumente aus, die sie ansprechen. Aber wenn man jetzt mal die Instrumente weglässt, was sie ja getan haben, sie sind mehr und mehr zu dem Singen gekommen, dann passiert ja beim Selbstsingen wahrscheinlich nochmal was anderes.
Ja, ich würde mal sagen, so wie ich das vorher schon angedeutet habe, dass ja die Stimme des Instrumentes, das wir mitbringen, haben ja natürlich einen ganz natürlichen Bezug zunächst mal, und ich würde mal sagen, es gibt kaum etwas Vergleichbares, was tiefe Gemeinschaftserfahrungen ermöglicht wie Singen. Also mir persönlich ist nichts anderes bekannt, was auch bei Gruppen von Menschen so tiefe Verbundenheitserfahrungen schaffen kann. Auch vielleicht noch Tanz kann man mit dazu nehmen, und oft ist das ja sozusagen eine Einheit. Also wenn man jetzt an südafrikanische Gospelchöre denkt, da wird ja nicht nur gesungen, in Noten schaut eh keiner rein, sondern da wird gleichzeitig getanzt und Choreografie, Emotion, und also sozusagen wirklich ein ganzheitliches Geschehen, wo aber über dieses Singen eine unglaubliche Einschwingung stattfindet zwischen Menschen.
Sie haben sich jetzt nun gerade sehr mit den heilsamen Liedern beschäftigt und komponieren auch selbst welche. Es gibt einige CDs, Sie singen mit Menschen zusammen. Was ist denn jetzt das Heilsame an den Liedern? Wir werden auch gleich mal was hören.
Ich würde es vielleicht nochmal von der anderen Seite her betrachten. Grundsätzlich kann man sagen, dass Singen auf jeden Fall ein immenses Potenzial hat, die Gesundheit zu fördern. Das gilt auch für Chorsingen. Also auch ganz wichtig, kann ich auch jeden ermutigen, der Noten lesen kann oder sich das traut. Aber also ich schätze mal, neben den 2 bis 3 Millionen aktiven Chorsängern in Deutschland haben wir zig Millionen Menschen, die entweder im Alltag vor sich hinsingen, leise oder zumindest gerne singen würden, aber die nicht über diese Hemmschwelle kommen, zu sagen, ich gehe in einen Chor, weil da einfach Ängste davor sind. Also erstmal, man muss sehr viel können vielleicht, man sollte Noten lesen können und die Angst, was falsch zu machen. Das heilsame Singen oder Chanten, das setzt genau da an. Also wir ermöglichen Menschen praktisch auf eine ganz einfache Form mitzusingen, durch Vor- und Nachsingen, und deswegen verwenden wir sehr einfache Melodien, die lange wiederholt werden, und auch einfache Texte, so dass man im Prinzip relativ schnell die Melodien erlernen kann. Und dann, wenn es gut läuft, kann eine Gruppe sich einschwingen und man kann gemeinsam in einen Flow-Zustand eintauchen. Also Flow kommt aus der Psychologie und bedeutet, dass ich völlig aufgehe in dem gegenwärtigen Moment, in dem gegenwärtigen Geschehen. Also das heilsame Singen ist in dem Sinne nicht zielorientiert, dass es zum Beispiel darum geht, dass man eine Aufführung irgendwann macht oder dass das toll klingen muss, sondern es geht tatsächlich um die unmittelbare Erfahrung, um das Eintauchen in diesen heilsamen Zustand und auch die Verbundenheit und Gemeinschaft, die dabei entsteht.
Und Sie sagen jetzt auch einfache Melodien, man kann es also schnell lernen, und auch Texte, die überschaubar sind. Transportieren die Texte auch Botschaften? Also sind es dann quasi Suggestionen, so ein bisschen versteckt, therapeutisch auch?
Also versteckt eigentlich nicht. Die Texte spielen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, und wir haben auch zum Teil Forschungen dazu gemacht. Also ich hatte eine Musiktherapeutin bei mir in der Klinik, die ihre Masterarbeit über heilsames Singen geschrieben hat, und die hat sehr, sehr viele Interviews gemacht und genau geschaut, was die Texte für Bedeutung haben. Also es gibt zum Beispiel Texte, die stärken einfach das Selbstwertgefühl. Das könnte sowas wie sein wie: Dich schickt der Himmel, du bist ein Geschenk, oder du bist liebenswert. Oder dann solche Themen und Metaphern wie fest verwurzelt in der Erde, also so Lieder, wo es um Erdung geht. Mhm. Also ich arbeite ja in einer psychiatrisch-neurologisch-psychotherapeutischen Klinik. Da sind viele Menschen, die aus der Bahn geworfen wurden, die sozusagen den Boden unter den Füßen verloren haben. Und da kann man sich vorstellen, dass solche Themen, wo es um Erdung geht, die Verbundenheit, die Verwurzelung in der Erde wiederzufinden, dass da sozusagen sehr viel in Resonanz kommt. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man praktisch sagt, hier, ich habe hier das richtige Lied für dich, wie ein Medikament, sondern es geht eher darum, beim Singen zu spüren, wo kommt bei mir etwas in Resonanz und was kommt da in Resonanz. Und es läuft sozusagen genau umgekehrt, dass manche Menschen merken, wow, dieses Lied, das ist mein Lied, oder das erreicht mich ganz tief. Und interessanterweise kann man auch beobachten bei manchen Teilnehmern, dass dann in Alltagssituationen diese Lieder spontan auftauchen, genau dann, wenn sie gebraucht werden. Also wir haben zum Beispiel ein Lied, da geht es thematisch darum, seinen Weg zu gehen. Und ich hatte eine Patientin, bei der war es dann so, dass in Situationen, wo sie sozusagen so die Orientierung verloren hat, kam dieses Lied quasi wie ein inneres Mantra, wo ihr so Zuversicht gegeben hat, ihren Weg weiterzugehen. Und für mich ist das ein Zeichen. Ich habe ja neben dem Musiktherapeutischen bin ich auch Hypnotherapeut, ericksonische Hypnotherapie. Und da weiß man sozusagen, dass Erfahrungen sehr tief gehen, wenn die dann sozusagen zu anderen Zeitpunkten wieder verfügbar werden. Und überhaupt gilt in der Psychotherapie, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn sozusagen außerhalb von Therapiesituationen Nachwirkungen festzustellen sind. Wenn man merkt, plötzlich in einer anderen Situation tauchen diese Themen auf, das zeigt, dass da innerlich etwas in Gang gekommen ist, dass der Mensch berührt wurde und dass etwas verfügbar wird. Ja, und insofern spielen die Texte eine wichtige Rolle. Aber noch eine Ergänzung: Wir verwenden jetzt nicht nur solche Texte mit heilsamen Liedern in deutscher und englischer Sprache, sondern wir haben auch viele Texte, zum Beispiel afrikanische Lieder, indianisch, Mandarin, also Lieder, wo es um Lebensfreude geht, wo es um Feiern geht, also sozusagen das Gesamtspektrum des Lebens. Das ist auch sehr wichtig, dass das sozusagen nicht hypertherapeutisch wird, das Ganze, sondern dass so auch ein Lied, wo es einfach nur darum geht, sich zu begrüßen oder das Leben zu feiern. Also solche Dinge sind auch sehr wichtig.
Wir hören etwas von Ihrer neuen CD, die noch gar nicht draußen ist.
Genau, die erscheint so in circa 2 Monaten. Also das Lied heißt »Ein kleines Lied«. Und das ist einfach so ein Lied, da geht es auch um die Wirkung des Singens, so ein aufmunterndes Lied. Und was bei diesem Lied sehr schön ist, wenn wir das singen, dann kann jeder, der mitmacht, kann auch selber Themen reinbringen. Also nicht nur ein kleines Lied, das kann auch sein ein kleiner Tanz oder eine kleine Begegnung. Also jeder kann sozusagen einen Wunsch äußern und dann singen wir das gemeinsam. Das ist also interaktiv, wenn man so will.
Ein kleines Lied, ein klitzekleines Lied.
ein kleines Lied, eins aus der neuen CD, die erst in 2 Monaten rauskommt. Aber es gibt einige CDs von Ihnen für Menschen, die gerne auch mitsingen wollen und die das wahrscheinlich so bei Ihnen auch erlebt haben. Sie haben vorher gesagt, Sie arbeiten in der psychiatrischen Klinik mit kranken Menschen. Aber natürlich sind diese Sachen jetzt auch erstmal für den gesunden Menschen, der Lust hat zu singen. Das ist was anderes als Chorsingen. Was passiert denn da bei diesen Liedern?
Ja, also es geht, wie gesagt, eigentlich nicht nur um die Lieder, sondern um die gesamte Art des Singens. Also ich denke mal, worin wir uns ganz zentral unterscheiden, dass bei uns jeder Mensch erstmal willkommen ist. Also ganz egal, welcher Hintergrund, auch schwerst gesangstraumatisierte Menschen, würde ich sagen, weil die gibt es tatsächlich. Also Menschen, die eine der schlimmsten Formen ist, immer wenn zum Beispiel mal ein Musiklehrer gesagt hat, du kannst nicht singen, oder wenn man aus einem Schulchor ausgeschlossen wurde oder halt andere Menschen einfach massiv Kritik geäußert haben, dann führt das oft dazu, dass Menschen jahrzehntelang nicht mehr singen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Angelegenheit, weil wir, wenn ich das noch kurz ergänzen kann aus der Musiktherapie, wir gehen eigentlich davon aus in der Musiktherapie, dass in jedem Menschen ein inner Musical Child lebt, das einfach sich ausdrücken möchte, spielen, singen, tanzen möchte. Und dass Musik grundsätzlich und Singen eben auch im Besonderen eigentlich etwas für alle Menschen ist. Also ein Geburtsrecht jeden Menschen. Und wir haben einerseits Musik als Kunstform, aber Musik war ursprünglich immer etwas für alle Menschen und daran knüpfen wir an, deswegen laden wir jeden Menschen ein. Und das vermitteln wir zum Beispiel auch, indem wir sagen, beim Singen gibt es keine Fehler, nur Variationen. Also eigentlich eine Umdeutung, dass jeder Ton willkommen ist. Und manche Menschen kommen wirklich am Anfang etwas zitternd und merken dann aber sehr schnell, dass es einfach völlig in Ordnung ist, einfach mitzusingen und Spaß zu haben. Also das ist sozusagen erstmal das Wichtigste und dann auch die ganze Atmosphäre, dass es klar ist, es geht nicht darum hier, dass wir irgendetwas Perfektes hinkriegen, sondern einfach gemeinsam zu singen und die Kraft der eigenen Stimme zu entfalten, die Gemeinschaft zu erleben, die Freude. Und dann sieht man sehr schnell, dass schon nach 10 bis 15 Minuten schwingen Menschen sich ein. Wir verwenden oft dann auch noch Bewegung, Tanz mit dazu. Ein weiteres wichtiges Element ist das sich begegnen, singend. Erstmal sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man sowas noch nie gemacht hat, dass man für einen anderen Menschen zum Beispiel dann zu dem hingeht und singt, dich schickt der Himmel, du bist ein Geschenk. Man kann sich sowas kaum vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat. Man muss es wirklich machen.
Und der eine hört dann zu oder singen beide?
Beide singen, also gegenseitig sozusagen. Und allein diese Begegnung auch, dass man sich anschaut, man merkt dann zum Beispiel auch, wie selten Menschen heutzutage sich überhaupt noch begegnen. Also wie zum Beispiel Elis Huber, der frühere Präsident der Berliner Ärztekammer, der spricht ja von dem Zerfall des sozialen Bindegewebes in unseren Gesellschaften, dass auch zunehmende Vereinsamung und dass viele Menschen so in ihren Rollen funktionieren, aber dass einfach wenig echte Begegnung stattfindet und man bekommt fast so ein bisschen einen Begegnungsschock. Erstmal dann, wenn man dann wirklich jemand anschaut und für ihn singt, auch dieses Singen, das transportiert ja unglaublich viel Emotion auch. Aber man merkt dann auch sehr schnell, wie schön das eigentlich ist, wie schön das ist, diese Wertschätzung zu empfangen und auch zu geben. Das wäre jetzt vielleicht auch dann nochmal so ein Schlenker hin zum Singen im Krankenhaus. Also ich bin an der Klinik Christophsbad in Göppingen und da haben ja auch zum Teil wirklich sehr schwerkranke Menschen mit schweren Depressionen, mit Psychosen, Angststörungen, aber auch Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Und das zum Beispiel auch zu erleben, ich kann jemand anderem etwas geben. Also wenn ich für jemanden singe, zu sehen, wow, das tut dem gut. Das kann Menschen helfen, die wenig Selbstwertgefühl haben, denen es sehr schlecht geht, dass sie plötzlich merken, ich kann einem anderen Menschen etwas Gutes tun. Das kann helfen, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken.
Also gar nicht nur das Selbstsingen, sondern auch das Hören, Empfangen und auch für andere singen. Also auch das Geben und Nehmen.
Beides eigentlich. Also das, worüber wir jetzt noch weniger gesprochen haben, das Empfangen, das wir verwenden als zusätzliches Element des Besingen. Das könnte man am ehesten damit vergleichen, wenn man ein Geburtstagsständchen jemand singt. Und bei uns gibt es sowas in sehr, sehr intensiver Form, dass dann zum Beispiel mehrere Menschen sich in die Mitte setzen und alle anderen singen für diese Menschen in dem Moment. Und das ist natürlich eine immense soziale Zuwendung. Wir wissen aus der Neurobiologie, dass solche Erfahrungen starke soziale Resonanz, starke Wertschätzung immens die Gesundheit fördern können. Und allein diese Entscheidung zu treffen, dass ich sage, ich bin so wertvoll, dass ich mich jetzt da in die Mitte setze, das kann für jemanden, der eine Depression hat, unglaublich wichtig sein zu sagen, ich bin das trotzdem wert, auch wenn es mir jetzt schlecht geht und ich hole mir das jetzt einfach. Mhm. Und man kann richtig sehen, wie Menschen aufblühen dabei. Und ich will damit nicht sagen, dass alle Probleme gelöst werden. Und heilsames Singen ersetzt auch keine Psychotherapie. Das würde ich nie behaupten und hoffe auch nicht so verstanden zu werden. Aber es kann einfach die Selbstheilungskräfte enorm unterstützen.
Und die Ressourcen auch stärken und Ressourcen, oder überhaupt herausbringen. Wir hören jetzt mal Ihren nächsten Wunsch. Der geht, glaube ich, auch wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit. McLachlin, ja. Wieder ein Gitarrist.
Ein Gitarrist, aber jemand, der praktisch Weltmusiker auch war. Und mich hat ja zunehmend dann die Weltmusik interessiert. Eigentlich schon lang bevor ich Musiktherapeut wurde, hat mich auch interessiert, einfach die Musik anderer Kulturen. Ich habe viele Reisen unternommen und mit Musikern aus anderen Ländern gespielt und fand es immer faszinierend, dass Musik eine internationale Sprache sein kann. Also, dass ich mit Menschen kommunizieren kann, ohne ihre Sprache zu sprechen. Und John McLachlin hat sehr stark indische Elemente mit aufgenommen, hat sich eine eigene Spezialgitarre gebaut, auf der er so ähnlich spielen kann wie auf einer Sitar. Das hören wir auch teilweise. Also er kann die Saiten enorm ziehen, weil er sozusagen vom Hals das Holz sehr tief abfallen ließ, sodass er praktisch auf diesen Buntstäbchen Bending-Techniken machen konnte, wie auf einer Sitar so ähnlich.
Wir hören Joy McLachlin an der Gitarre und die anderen Musiker sind alle Inder. An der Geige und zwei Perkussionsinstrumente sind bei der Gruppe Shakti dabei. Joy von John McLachlin mit seiner Gruppe Shakti, die hatte er 4-5 Jahre in den 70er Jahren, außer ihm lauter Inder. Shakti, das war die Göttin der schönen Künste, die war zuständig auch für die Harmonie. Und in anderen Kulturen stehen die Harmonien und die Musik ja auch im Zentrum. Sie sind viel in der Welt unterwegs gewesen. Was bedeutet denn Singen in anderen Kulturen?
Also ich würde es mir jetzt mal mehr vielleicht auch auf die spirituellen Traditionen beziehen. Da finde ich das nämlich besonders deutlich, dass Singen eigentlich ein sehr, sehr zentrales Mittel darstellt. Zum einen die Verbundenheit herzustellen zwischen den Menschen, die Gemeinschaft, aber eigentlich auch zum Transzendenten, zum Göttlichen. Und man könnte sehr schnell jetzt in so eine esoterische Ecke stellen und denken, naja, und so weiter. Aber das Faszinierende ist, dass wir doch auch aus einer ganzen Reihe von Forschungen auch sehen, dass zum Beispiel, wenn man sowas nimmt wie das Mantra-Singen, was in Indien ja sehr verbreitet ist, oder Kirtan-Gesang, also wo einfach stundenlang, manchmal sogar bis zu 24 Stunden werden Mantren rezitiert, dass da sehr, sehr kraftvolle Wirkungen entstehen, die also der Wissenschaft gut zugänglich sind. Also Herb Benson zum Beispiel, ein Stressforscher, international bekannter Stressforscher, der hat schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schon untersucht, dass beim Mantra-Singen die Gehirnwellen sich verlangsamen, dass das blutdrucksenkende Wirkung hat, dass Menschen in die sogenannte Relaxation Response kommen, also eine Entspannungsreaktion zeigen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo man einfach sehen kann, dass Singen, auch vor allem dieses einfache, wiederholende Singen, sehr kraftvolle Wirkungen haben kann. Und man sieht in vielen Traditionen solche Formen, also zum Beispiel bei den Sufis, einer mystischen Strömung, die im Islam entstanden ist, in der Begegnung mit anderen religiösen Traditionen. Der sogenannte Sikr, La ilaha illallah, wird auch lange rezitiert. Oder im Judentum gibt es zum Beispiel im Chassidismus die sogenannten Nigunim, Nigun-Gesänge, die nur Silben verwenden, La ilaha.
Und da sind wir ja eigentlich noch eins davor. Also es sind ja noch gar nicht Gesänge, sondern oft ist es ja nur Tönen, wie das ja auch im Yoga vorhanden ist, dass die Chakren angetönt werden. Eigentlich liegt es ja noch mal eins drunter, bevor eine Melodie entsteht.
Genau, das ist auch eine ganz spannende Form, also das Chakra-Tönen. Da könnte man auch denken, naja, Chakras, gibt es das überhaupt? Mir geht es immer darum, auch zu schauen, was kann man tatsächlich auch messen, sichtbar machen. Und ganz vieles kann man zeigen. Zum Beispiel beim Chakra-Tönen, eine ganz einfache Möglichkeit, der Vokal A wird dem Herzchakra zugeordnet. Und man muss nur tief einatmen, die Hand auf die Brust legen. Ich kann das mal vormachen, also wenn ich hier so... Das kann jeder sozusagen selber ausprobieren. Wenn ich kräftig töne, spüre ich, dass meine Brust vibriert. Da vibriert nicht mein Kopf oder so, sondern meine Brust. Also A ist wirklich physische Schwingung. Der Resonanzraum der Brust wird in Schwingung versetzt. Und das finde ich das Schöne. Singen ist sozusagen eine ganzheitliche Erfahrung, wo der Körper immer maximal mit einbezogen ist.
Mit den anderen Vokalen geht es natürlich auch. Also U ist tiefer und wenn man E oder I tönt, dann merkt man wirklich, das ist im Kopfbereich. Verwenden Sie solche Erkenntnisse auch in Ihren Liedern, dass Sie sagen, es gibt Lieder, die bedienen mehr A, die Herzlieder, die haben mehr A-Vokale in den Texten?
auch, das spielt eine Rolle, weil wenn man sich mit Mantras beschäftigt, zum Beispiel wenn man das Wort Halleluja nimmt, das ist voll mit Vokalen, wunderschön, Halleluja oder Shalom, Amen. Also man merkt dann plötzlich, in wie vielen von diesen Mantren eigentlich Vokale eine ganz wichtige Rolle spielen. Also sehr, sehr spannend. Aber was wir auch machen, wir tönen zum Beispiel einfach auch gemeinsam. Wahrscheinlich viele Hörer kennen den Film Wie im Himmel noch. Da gibt es ja auch diese wunderschöne Szene, wo am Schluss ja alle Chorsänger nur gemeinsam tönen und es entsteht ein wunderschöner Gesamtklang. Und sowas machen wir zum Beispiel auch. Oder auch bei Liedernächten, dass wirklich Hunderte von Menschen zusammen einfach tönen, ganz frei. Und da entsteht meistens ein wunderschöner harmonischer Gesamtklang. Also wir haben das sozusagen in uns, dass wir Harmonie suchen eigentlich auch. Und das spielt dann für kranke Menschen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Man könnte es auch nochmal anders sagen. Ich habe ja auch viel mit Gehirnforschern zu tun, mit Gerald Hüther und Joachim Bauertz, die auch beide bei uns in dem wissenschaftlichen Beirat sind von Singende Krankenhäuser. Menschen sind eigentlich gewissermaßen fast sozial süchtige Wesen aus der Sicht der Gehirnforschung. Wir brauchen soziale Resonanz, Wertschätzung, angenommen sein, um gesund bleiben zu können. Oder wenn wir krank sind, um wieder gesund zu werden, um unsere Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Und deswegen spielt es nochmal eine besondere Rolle dann beim Singen mit kranken Menschen, sozusagen einen Ort zu haben, wo ich meine Selbstwirksamkeit erleben kann, dass ich tönen kann, singen kann, aktiv sein kann, aber auch, dass ich die Verbundenheit mit den anderen Menschen spüren kann.
Jetzt lassen wir zwischendrin erstmal wieder einen Gitarristen sprechen. Carlos Santana mit Samba-Partie.
Ja, das Stück habe ich auch schon versucht zu spielen in einer Band. Ich habe lange in einer Band gespielt mit Klavier, Bass, Schlagzeug, mehrere Bläser. Und meine Rolle war neben Bandleader eben auch die Solo-Gitarre. Und wir haben ein relativ breites Spektrum gehabt, aber an Santana kommt man eigentlich kaum vorbei als Gitarrist, weil der einfach einen einzigartigen Gitarrenstil geprägt hat. Aber auch wieder der Bezug zur Weltmusik. Der hat ja sehr viel so mit lateinamerikanischer Musik sich beschäftigt, afrokubanischen Elementen und hochinteressante rhythmische Patterns in seinem eigenen Spiel, aber auch die ganze Percussion-Begleitung in seinen Stücken hat was sehr Faszinierendes, finde ich.
Samba-Partie von Santana, auch aus den 70er Jahren. Sie hören Treffpunkt Klassik extra. Gast im Studio ist heute Wolfgang Bossinger. Er ist Musiktherapeut, Musiker, Liedermacher und Buchautor und wie Sie gehört haben, intensiv mit der heilenden Kraft des Singens beschäftigt. Wir haben jetzt verschiedentlich von den singenden Krankenhäusern gehört. Das ist ein Verein, den Sie auch über die Kliniken Christusbad gegründet haben.
Vielleicht sage ich noch was zu dem Begriff heilsam und heilend. Also mir ist es ganz wichtig, das so zu verstehen, dass das, was wir machen, die Selbstheilungskräfte fördert, aber dass wir nicht heilen, das ist eine Sache der Mediziner. Und also es geht einfach darum, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und anzuregen. Deswegen sprechen wir auch von heilsamen Liedern, weil sie einfach heilsame Wirkungen haben. Ja, und wir haben vor 10 Jahren begonnen, eine Singgruppe in Göppingen zu installieren im Krankenhaus. Die hat die Besonderheit gehabt, dass sie offen war von Anfang an für jeden. Das heißt, da konnten Patienten mitsingen. Das war natürlich im Fokus, aber auch ehemalige Patienten. Das war uns deswegen wichtig, weil wir haben viele auch chronisch kranke, schwerkranke, psychisch kranke Menschen, wo immer die Gefahr ist, dass wenn die entlassen werden, dass die auch wieder abrutschen können, dass sie in Vereinsamung geraten können, dass sozusagen eine Depression wieder zunehmen kann. Mhm. Und meine Hoffnung war damals, dass sozusagen ein soziales Netzwerk entstehen kann, Freundschaften, Kontakte, wo sozusagen so diese Singgruppe ein Teil des Alltags werden kann für diese Menschen. Und wir haben ganz klein begonnen mit 4 bis 6 Menschen und dann waren es aber schon so nach einem Jahr schon so ungefähr 15 bis 20. Damals war es nur monatlich, dann haben wir beschlossen, wir machen das jetzt wöchentlich und dann ist diese Gruppe regelrecht explodiert. Wir waren dann ganz schnell bei 40, 50, 60, 70, 80 Menschen und man konnte einfach sehen, dass das ein unglaublich tiefes Bedürfnis dieser Menschen angesprochen hat, einfach dadurch, dass sie gekommen sind, in Scharen, sage ich mal. Und dann gab es dieses Phänomen, dass plötzlich Teilnehmer bis hin zu Ärzten und sogar auch ein Geschäftsführer einer anderen Klinik, die als Patienten bei uns waren, dass die plötzlich gesagt haben, sowas muss in jedes Krankenhaus und auch die Teilnehmer einfach, dass die sozusagen uns gewissermaßen den Auftrag gegeben haben, das in die Welt zu bringen, weil sie das als so unterstützend und hilfreich erlebt haben. Und so kam es dann zu der Gründung des Vereins zunächst mal. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, damit sowas Fuß fassen kann, ist es wichtig, viele Wissenschaftler mit zu integrieren und auch Forschungen zu machen. Und ich habe dann damals eben einen wissenschaftlichen Beirat versucht zusammenzustellen, was überraschenderweise viel schneller und viel wirksamer ging, als ich gedacht habe.
Weil sich doch sehr, sehr viele Leute mit dem Singen beschäftigen.
Ja, also man konnte wirklich erleben, dass wir offene Türen einrennen. Also man könnte eigentlich sagen, weltweit die führenden Leute auf dem Gebiet, also bis hin zu Professor Stephen Clift aus England, der ein Institut leitet, das Sydney Dehan Research Institute for Arts and Health. Das beschäftigt sich seit 15 Jahren, sind das jetzt schon systematisch damit, mit der Wirkung des Singens auf die Gesundheit. Und wir hatten sozusagen rund um den Globus ganz schnell viele Wissenschaftler mit dabei, obwohl wir ja erstmal nur in Deutschland tätig waren, aber es war ermutigend. Mhm. Und genau, und dann hat sich das so langsam verbreitet von, man kann wirklich sagen, von Baden-Württemberg aus. Also wir haben auch jetzt mittlerweile tatsächlich, ich glaube, jetzt sind es 12 zertifizierte singende Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Also die meisten großen psychiatrischen Zentren in Baden-Württemberg sind singende Krankenhäuser, mittlerweile auch die Filterklinik.
Und was heißt Stuttgart. Das konkret? Da gibt es dann immer einen Musiktherapeuten, auch der die Gruppe anleitet, oder wie ist das organisatorisch?
Also es muss nicht immer ein Musiktherapeut sein, aber zumindest jemand, der eine entsprechende Weiterbildung macht. Also wir garantieren sozusagen den Kliniken, dass die Singleiter entsprechend qualifiziert sind.
Die bilden Sie aus?
Die bilden wir aus als Verein, genau. Und im Gegenzug erwarten wir von den Kliniken aber auch, dass dann zum Beispiel die Regelmäßigkeit des Singangebots, bestimmte Bedingungen, die einfach erfüllt werden müssen. Und die Singleiter sind sozusagen eingebunden in unser wissenschaftliches Netzwerk. Wir haben ständig, wenn es irgendwelche neuen Studien oder Erkenntnisse gibt, dann ist das bei uns sozusagen sofort verfügbar. Mhm. Und das heißt, eine Klinik hat dadurch auch die Möglichkeit, ständig die neuesten Erkenntnisse zu bekommen. Und das kann auch sehr wichtig sein, weil es gibt faszinierende Studien, wenn man das zum Beispiel sowas nimmt wie bei Lungenerkrankungen, bei COPD, also eine Krankheit, die zu fortschreitender Atemnot führt. Da gibt es faszinierende Studien in England derzeit, wo man sehen konnte, dass Singen schon nach 10-monatiger Teilnahme an einer Singgruppe, dass da schon deutliche Verbesserungen in der Atmungsfähigkeit da sind, dass sogar die messbar auch die Lungenkapazität wieder zugenommen hat, dass die Patienten.
Hat das jetzt mit dem Singen zu tun oder könnte man das auch über eine Atemtherapie erreichen?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist Atemtherapie und Physiotherapie auch wichtig, aber ich glaube, der Punkt ist mehr, dass für manche Patienten eben das Singen tendenziell etwas mehr Spaß macht. Mhm. Ja? Weil man es eben in einer Gruppe gemeinsam macht. Also nicht so, ich muss jetzt eine Übung machen, ja, fünfmal
genau,
am Tag.
Nicht therapeutisch, sondern.
Genau, aber es muss kein Widerspruch sein, weil wir haben zum Beispiel auch Physiotherapeuten an Kliniken, die praktisch Atemtherapie machen und singen, weil sie beides gut finden und wichtig.
In Baden-Württemberg gibt es wie viel? 12 Kliniken inzwischen, die da mit dazugehören. Und in Deutschland weitet sich das immer mehr aus? Oder genau, auch im Ausland?
Ja, auch im Ausland. Wir haben jetzt ungefähr 65 zertifizierte Einrichtungen. Das sind Krankenhäuser, zum Teil auch Altenheime, wo wir das Singen auch reinbringen wollen, weil das auch da besonders wichtig ist bei Menschen, zum Beispiel mit Demenz, aber auch für die sozialen Kontakte. Und meiner Meinung nach sollte das viel, viel mehr Gewicht bekommen. Also wir müssen weg davon, dass das nur ehrenamtlich passiert. Natürlich ist das auch schön, wenn jemand in ein Altenheim geht und mit den Menschen singt für 20 Euro oder so. Aber eigentlich ist es viel zu wichtig, als dass es nur auf dieser Ebene passiert. Weil wir wissen zum Beispiel bei Menschen nach Schlaganfällen, die nicht mehr sprechen können, dass Singen helfen kann, die Sprachfähigkeit wieder zu gewinnen. Wir wissen bei Menschen mit schwerer Demenz, dass Singen manchmal das einzige Mittel ist, um überhaupt noch Erinnerungsspuren reaktivieren zu können. Also es ist viel zu wertvoll, als dass es nur ehrenamtlich bleiben sollte. Also eigentlich sollten Einrichtungen und Altenheime, besonders Altenheime eben auch, sich mehr dafür interessieren, für diese
Möglichkeit. Aber ich denke mal, man ist auf dem Weg.
Genau.
Jetzt kommt erstmal ein klassischer Wunsch von Ihnen. Weg von der Gitarre. Sie haben sich einen Ausschnitt aus der H-Moll-Suite von Johann Sebastian Bach gewünscht, die natürlich einen ganz exponierten Part für die Flöte hat.
Ich habe dann so mit 17, 18 Jahren begonnen, mich für die Querflöte zu interessieren. Die hat ja auch schon viel Nähe auch zum Singen. Der Atem spielt eine wichtige Rolle und ich kann nicht so genau sagen, warum eigentlich, aber vielleicht, weil es auch so völlig anders wie eine Gitarre ist. Also die Töne sind einfach sehr, sehr lang. Man kann jeden Ton zum Schwingen bringen mit Vibrato über die eigene Atmung. Und auf jeden Fall hat mich das Instrument begeistert und der Rondo war jetzt zum Beispiel eben auch ein Satz, den ich sehr gern gespielt habe. Der hat so was schön Rhythmisches auch.
Das waren einige Sätze aus der H-Moll-Suite von Johann Sebastian Bach, gespielt von der Akademie für Alte Musik Berlin. Wolfgang Bossinger, wir haben jetzt schon viel gehört über die Auswirkungen des Singens, aber da gibt es ja richtig wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Hormone gefördert werden etc. Was bewirkt denn das Singen?
Ja, ich kann es mal so überblicksartig zusammenfassen. Also ich habe das Thema ja schon angesprochen, dass Singen auf die Atmung erstmal wirkt, dass einfach unsere gesamte Atmung aktiviert wird, auch die Zwerchfellatmung, dass wir tiefer atmen, mehr Sauerstoff aufnehmen. Dadurch wird überhaupt die Sauerstoffversorgung im Körper aktiviert, bis hinein zu den Körperzellen. Das wäre ein wichtiger Aspekt. Dann wirkt Singen fördernd auf das Immunsystem. Also man konnte zum Beispiel in Studien zeigen, dass Immunglobulin A vermehrt ausgeschüttet wird um bis zu 240%, also ganz schön viel. Und Immunglobulin A ist ein Antikörper, der sitzt in den Schleimhäuten und macht Allergene und Krankheitserreger unschädlich. Also das heißt sozusagen, Singen kann uns helfen, uns ein bisschen zu schützen vor Infektionen aller Art, wenn man so will. Eine weitere wichtige Wirkung betrifft die Möglichkeit, Stimmung zu verändern. Also man könnte sagen, Singen bewirkt, ich spreche jetzt immer davon, wenn wir entspannt singen, also nicht unter Stress, sondern wenn wir einfach singen, was uns Spaß macht, dann kann Singen uns helfen, glücklicher zu werden.
Also da gibt es auch noch eine Runde Serotonin und Noradrenalin dann.
Genau, man sieht dann verschiedene Botenstoffe, die vermehrt auftreten. Serotonin, ein antriebssteigender Stoff, Noradrenalin, aber auch Oxytocin. Oxytocin ist ein Hormon der Verbundenheit. Dann die ganzen Opiate, Endorphine, die auch glücklich machen und schmerzdämpfend wirken. Und gleichzeitig haben wir wunderbarerweise, würde ich sagen, auch eine deutliche Absenkung von Stresshormonen, von Cortisol und Adrenalin. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen,
durchaus. Man sollte den ganzen Tag singen.
Ja, das auch. Aber von der Wirkung her kann man sagen, Singen ist wie ein hochwirksames Antidepressivum. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil das Gehirn diese antidepressiven Botenstoffe vermehrt produziert. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, dass man deswegen trotzdem auch eine therapeutische oder ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen sollte. Aber es kann uns ein bisschen helfen, glaube ich, im Alltag einfach, wenn zum Beispiel Dinge passieren, die uns belasten, aus dieser Stimmung wieder herauszukommen. Oder auch bei Ärger zum Beispiel und Stress etwas wieder abzufedern. Ich habe vorher das ja mit dem Immunglobulin A erwähnt. Wenn wir uns ärgern, 5 Minuten ärgern reicht aus, dass für 6 Stunden unser Immunsystem in den Keller geht. Ja, Immunglobulin A eben. Und insofern wäre es eine gute Möglichkeit, nachdem wir uns geärgert haben, einfach für uns selbst einfach ein Lied zu singen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Schaffen die das nach einer Weile, sich wirklich aus diesen Situationen selbst rauszuholen? Weil zur Depression gehört eben, dass man, wenn man unten ist, wirklich keine Energie für irgendwas hat.
Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dieses gemeinsame Singen, zu wissen, ich habe da einen Ort, wo ich hin kann. Und darüber haben wir jetzt noch weniger gesprochen, was ja auch ganz wichtig ist bei Menschen, die jetzt wirklich schwere psychische Erkrankungen haben. Da hat man ja oft auch das Problem der Stigmatisierung. Und jetzt bei unserer Singgruppe zum Beispiel im Krankenhaus, da ist es ja so, da kommen auch Menschen aus der Stadt. Das Spektrum reicht da vom Hausmeister bis zur Schuldirektorin und niemand weiß so genau, wer ist Patient, wer kommt einfach so, weil ihm das Singen gut tut. Also allein schon, dass Menschen aus der Stadt freiwillig in eine psychiatrische Klinik kommen, um für ihre Gesundheit zu singen, ist schon was Besonderes, weil früher wollte da keiner freiwillig hin. Und das heißt, diese Stigmatisierung wird relativiert und es entstehen dann soziale Netzwerke. Die Menschen unterstützen sich gegenseitig, besuchen sich, helfen sich. Also über dieses wöchentliche Singen hinaus entstehen Freundschaften, wo Menschen sich gegenseitig begleiten. Und das ist dann nochmal zusätzlich eben ein wichtiger Wirkfaktor. Natürlich geht es uns auch nicht darum zu sagen, man soll jetzt nur noch singen, sondern natürlich sind auch die normalen therapeutischen Behandlungen wichtig. Wir haben eine Studie gemacht, da hatten zwar durchaus ein gewisser Prozentsatz waren der Ansicht, dass sie weniger Arztbesuche brauchen, weniger Klinikaufenthalte durch das Singen. Aber uns geht es nicht darum, in Konkurrenz zu treten, sondern wir erleben eher das Gegenteil, dass zum Beispiel das Singen helfen kann, dass Menschen auch in der Psychotherapie beim Arzt oder Psychologen besser über sich sprechen können, dass die überhaupt wieder Worte finden. Mhm. Und das heißt, unser Klinikchef, unser ärztlicher Direktor und unsere Ärzte und Psychologen, die sind eher sehr dankbar und profitieren synergetisch genauso von dem ganzen Ansatz.
Jetzt gehen wir zu Ihrem nächsten Wunsch. Jetzt wird hier wirklich gesungen, und zwar im ganzen Chor. Sie haben sich einen Ausschnitt aus der Carmina Burana gewünscht von Karl Orff. Haben Sie die auch mal selbst gesungen?
Ja, ich habe in einem Vokalensemble gesungen und der Chorleiter, der war ein sehr charismatischer Dirigent und Kirchenmusiker, das fand ich sehr faszinierend. Er konnte wirklich begeistern für die Musik und der hatte uns sehr schön das nahegebracht, auch die Hintergründe, was der Komponist ausdrücken möchte. Und ich habe dann damals auch so selber Lust bekommen, eigentlich sowas wie Chorleiter zu sein. Hätte man zwar nie träumen lassen, dass ich tatsächlich mal Singgruppen später leite, aber insofern war das auch eine ganz wichtige Erfahrung für mich auch.
Eine unglaubliche kraftvolle Musik. Fortuna Imperatrix Mundi aus der Carmina Burana von Karl Orff. Wir haben es hier gehört mit Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Christian Thielemann. Das ist auch was sehr Rhythmisches. Inwieweit ist denn der Puls auch ganz wichtig bei den Liedern, bei dem, was man singt oder auch was man hört?
Das spielt eine wichtige Rolle. Also nicht umsonst orientiert sich ja auch das Metronom in der Musik, mit dem man das Tempo vorgibt, ja tatsächlich an dem Herzschlag. Also dieses 60-Herzschläge, Tempo 60. Und unser Herz reagiert auf Rhythmus. Also wenn wir improvisieren oder spielen, ist es oft so, dass wir tatsächlich im Tempo unseres Pulses spielen. Aber es ist auch umgekehrt, wenn wir Musik hören, wenn sozusagen Musik sich beschleunigt oder ein Rhythmus wird schneller, dann tendiert auch unsere Herzfrequenz dazu, schneller zu werden. Und man könnte überhaupt sagen, dass Rhythmen nicht nur in der Musik uns beeinflussen, sondern dass wir durch und durch eigentlich musikalische Wesen sind. Also ich habe eine Zeit lang mit Professor Maximilian Moser von der Universität Graz zusammengearbeitet, der chronomedizinische Forschung macht, wo es eben genau um diese Themen geht. Zum einen, wie uns äußere Rhythmen bestimmen, also Tag-Nacht-Rhythmen, Jahreszeit-Rhythmen, das sind alles Rhythmen, die tiefgreifende Auswirkungen auf uns haben als biologische Wesen, also zum Beispiel die Helligkeit, die Dunkelheitsphasen, das verändert zahllose Prozesse im Körper. Aber wir sind auch innerlich, durch und durch sozusagen bestehen wir aus Rhythmen. Und das Faszinierende ist eben, dass man sehen kann, dass musikalische Rhythmen Einfluss nehmen können auf unsere inneren körperlichen Rhythmen. Das reicht von der Atmung über Blutdruck, Herzfrequenz, peripherer Durchblutungsrhythmus. Also viele von diesen Rhythmen kommen in Resonanz mit Musik. Und das kann man eben dann auch therapeutisch nutzen.
Sie hören Treffpunkt Klassik Extra. Gast im Studio ist heute Wolfgang Bossinger, der Musiktherapeut ist, heilsame Lieder in die Welt bringt, Buchautor, Musiker, Liedermacher, alles in einem. Und Ihr nächster Wunsch ist von André Heller, ein jiddisches Lied.
Zehn Brüder sennen mir gewesen. Ja, ich habe eine Zeit lang in einer Klezmer-Gruppe auch mitgespielt, Gitarre und auch Gesang. Und an dieser Musik, da gefällt mir einfach diese Mischung, was in der jüdischen Musik oder in der Klezmer-Musik, was man oft finden kann, also viel Melancholie in Moll, aber immer auch so bricht die Lebensfreude durch. Also so dieses Aufbäumen trotz Leid und Schmerz, was ja mit der jüdischen Kultur immer wieder in der Geschichte verknüpft war. Und das finde ich so faszinierend und auch mutmachend für Menschen, denen es vielleicht auch nicht so gut geht. Und man kann eigentlich, wenn man so ein Lied singt, also mir geht es zumindest immer so, ich erlebe immer wie so eine innerliche Verwandlung, dass ich am Schluss auch erfüllt bin von Lebensfreude, egal wie ich starte sozusagen. Und da steckt eine große Kraft drin.
Zehn Brüder sind an mir gewesen, haben mir gehandelt. Zehn Brüder von André Heller. Sie haben 2012 auch eine Akademie für Singen und Gesundheit gegründet. Was verfolgen Sie damit?
Ja, da geht es eigentlich darum, sozusagen das Singen Menschen nahe zu bringen. Also eben nicht Menschen, die schon krank geworden sind, sondern für jeden einfach Singen als Mittel, die eigene Gesundheit zu fördern, Verbundenheit zu erleben, Lebensfreude, sich selbst auszudrücken. Und wir bilden sozusagen Singleiter aus, die einfach lernen können, wie kann ich Singgruppen leiten an der Volkshochschule oder an verschiedenen Orten. Und zwar auf dieser niederschwelligen Ebene, wo jeder kommen kann, also wo Menschen kommen können, die eben gar keine musikalischen Vorerfahrungen haben oder die denken, sie sind unmusikalisch. Also sozusagen ein Singen für jeden Menschen. Und das ist keineswegs sozusagen einfacher, sowas zu leiten wie ein Chor. Man muss als Singleiter eben diese Fähigkeit entwickeln. Das gilt aber auch für den Musiktherapeuten an sich, dass man sozusagen Musik nicht mit so einem Leistungsaspekt betrachtet, sondern dass man Musik als Kommunikation sieht, als Selbstausdruck. Und je mehr der sozusagen vom Herzen kommt, jeder Ton, der vom Herzen kommt, der zählt eigentlich mehr, als ob er jetzt hundertprozentig richtig ist. Oder.
Dann geht es vorrangig auch um Motivation und auch um Energie geben.
Ja, wobei das Energie geben, das macht eine Gruppe eigentlich auch gegenseitig. Also eigentlich schwingen sich Menschen gegenseitig ein. Und ich glaube fast manchmal, das ist so ein natürlicher Prozess. Man darf nicht vergessen, dass wir über Zehntausende von Jahren der Menschheitsgeschichte waren, wir eigentlich gewohnt in Sippen und in Stammesverbänden zu leben und eigentlich ist das das natürliche Dasein von Menschen. Und in einer Singgruppe, das kriegt dann sowas wie eine Singfamilie, könnte man sagen. Da entsteht so viel Zusammenhalt. Es gibt übrigens auch jetzt wieder eine ganz neue Studie in Psychologie. Heute wird darüber beschrieben, dass es beim Singen dieses Zusammenschweißen viel stärker ist wie bei anderen Aktivitäten. Und das ist einfach was, wo das Herz sich öffnet, wo Menschen sich glücklich fühlen. Und man muss als Singleiter eigentlich vor allem einen guten Rahmen schaffen, dass diese Prozesse selbst organisieren, sich vollziehen können.
Das ist also für die Ausbildung von Singleitern. Sie arbeiten in der Akademie für Singen und Gesundheit auch mit normalen Menschen, die zu Ihnen kommen und singen wollen.
Genau, also zusammen mit meiner Frau mache ich verschiedene Singgruppen in Stuttgart hauptsächlich und wir machen auch Workshops an verschiedenen Orten, auch viel in Österreich, in Graz oder in Wien. Und es gibt als eine Art Bewegung, gibt es auch Nächte spiritueller Lieder in vielen Städten, mittlerweile über 30 Städte in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien. Da kommen Hunderte von Menschen zusammen und man singt gemeinsam kraftvolle Lieder. Und auch das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Ja, das Thema, das wir jetzt ausgespart haben, aber das ist das, was bei uns hinter allem steckt, ist, dass wir eben durch die Nazi-Vergangenheit weggekommen sind von dem gemeinsamen Liedersingen. Das ist einfach vermintes Gebiet und es ist wunderbar, das auch wieder zu entdecken, denn die Lieder können ja da nun wirklich nichts für. Was haben Sie denn als Tipps für die Menschen, die zu Hause sind? Was empfehlen Sie?
Also ganz wichtig beim Singen, damit es wohltuende, gesundheitsfördernde Wirkungen haben kann, ist immer, dass ich Lieder singe, die mir Spaß machen. Also dass ich nicht irgendwie mich unter Stress setze und denke, ich muss jetzt wie ein Star singen oder perfekt, sondern wirklich Melodien, die mir Spaß machen. Und bei Karaoke kann es manchmal ein bisschen schwierig sein, wenn die Originalversion, wenn die sehr hoch ist, weil viele Profisänger haben einen enormen Stimmumfang. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht forciert. Das kann für die Stimme problematisch sein, dass man dann sich verkrampft dabei. Das Wichtigste ist immer, mit Spaß zu singen.
Also ruhig auch eine CD auflegen und dazu
ja,
singen.
Ja, auflegen oder auch so einfach ein Lied, das man kennt. Und ansonsten kann man so auch damit experimentieren, einfach zu tönen, Vokaltönen, A, O. Also wenn das lange Töne sind, das hat was optimal Entspannendes, weil die Ausatmung sich verlängert und dadurch wird der Parasympathikus aktiviert. Das führt also zu einer gewissen Entspannung dabei. Also einfach dem Ausatmen Vokaltöne verleihen, also und das ruhig lang, bis der Atemstrom entweicht. Und ansonsten kann man natürlich auch spielen, improvisieren, also mit Silben, also praktisch Melodien erfinden. Also ich würde eigentlich jeden ermutigen, ich habe ja vorher am Anfang schon erzählt, dass in der Musiktherapie geht man davon aus, in jedem Menschen steckt ein musikalisches Kind, wo spielen möchte, sich ausdrücken möchte und sozusagen sich zu erlauben, dieses spielerische geschehen zu lassen, dass ich einfach mir zugestehe, ich erfinde jetzt Melodien und dass ich die Bewertung dabei möglichst ad acta lege und erstmal drauf los probiere. Und wer natürlich ein Instrument spielt, kann auch sich begleiten dabei. Auf der Gitarre reichen ja ein, zwei Akkorde. Und also gerade dieses Erfinden auch von eigenen Melodien ist auch was sehr Schönes, wo so um die Selbstwirksamkeit auch erlebt werden kann, die eigene Kreativität.
Ihr letzter Wunsch ist kein gesungener, sondern ein Klavierwunsch. Sie spielen alles, also Gitarre und Flöte und auch Klavier?
Ja, ich habe jetzt erst vor 4 Jahren angefangen, Klavier noch zu lernen. Und da ging es mir auch so, dass ich irgendwie gedacht habe, nee, da bin ich viel zu alt und das kann man doch eigentlich gar nicht mehr. Und weil Klavierspielen ja doch sehr anspruchsvoll ist, so mit auch die Unabhängigkeit der beiden Hände. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, Mensch, und jetzt kenne ich so viele Gehirnforscher und Gerald Hüther sagt immer, dass man eigentlich auch im hohen Alter noch lernen kann, wenn man sich begeistern kann für irgendwas. Und nachdem mir Klavierspielen einfach gefällt, habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach. Außerdem möchte ich meine Frau begleiten, die ja auch Sängerin ist und sehr schöne eigene Lieder macht. Und ja, und dann habe ich das doch gewagt zu beginnen und mittlerweile bin ich jetzt in 3,5 Jahren schon ganz schön weit gekommen.
Also das, was Sie sich jetzt hier ausgesucht haben, können Sie auch schon spielen?
Ja, so halbwegs, so halbwegs. Da bin ich gerade dran am Üben.
Aus der fabelhaften Welt der Amelie, aus dem wunderbaren Film von Jan Tiersen, Comptine d'un autre été. Ein Ausschnitt aus der fabelhaften Musikwelt der Amelie haben Sie sich ausgesucht von Jan Tiersen. Wir sind am Ende unserer Treffpunkt Klassik Extra. Wolfgang Bossinger, verraten Sie uns noch, was es da für Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, also auch über den Verein der Singenden Krankenhäuser?
Bei Singende Krankenhäuser gibt es eine Website, www.singende-krankenhäuser.de. Da findet man viele Informationen zu dem ganzen Projekt. Man sieht auch, an welchen Kliniken schon Singangebote existieren. Und dann gibt es noch weitere Websites, wo es möglich ist, dass man schauen kann, wo gibt es Singgruppen, wo man teilnehmen kann. Also das wäre die eine von mir selber, die Akademie für Singen und Gesundheit. Und dann gibt es noch eine andere, Come Together Songs. Da finden sich Verzeichnisse von Singgruppen nach Städten sozusagen, wo man hingehen kann und einfach mitsingen kann und nicht erwartet wird, dass man nach Noten singt oder dass man musikalische Vorkenntnisse hat. Aber ich würde durchaus auch ermutigen, wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung hat, man kann natürlich auch sich einen Chor suchen, einen Gesangsverein und was auch sehr schön sein kann, Gesangsunterricht oder Stimmbildung zu machen. Das ist eine schöne Möglichkeit, die Kraft der eigenen Stimme einfach zu erleben und zu befreien. Und da sollte man nur schauen, dass der Lehrer wirklich einem hilft, die eigene Stimme zu befreien und nicht, dass man nicht sozusagen singen soll wie irgendjemand anders.
Dann vielen Dank, Wolfgang Bossinger.
Bitte.
Das war SWR 2 Treffpunkt Klassik extra. Gast im Studio war der Musiktherapeut, Musiker, Buchautor, Liedermacher Wolfgang Bossinger. Hier in SWR 2 geht es jetzt weiter mit Aktuell mit Nachrichten. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Munk und wünscht Ihnen noch einen schönen Samstag.